Kann es nicht glauben, es ist jeden Januar das Gleiche. Nee, so nicht, meine Liebe, so nicht. Ich drück hier was ab, so nicht.
Hallo, liebe Endklicker.
Hallo.
Ist da schon Süßstoff drin?
Wie immer weiß ich's nicht.
Ist da schon Süßstoff drin?
Im Studio brennt schon Licht. Servus Hamburg.
Moin München.
Ich
kann es nicht fassen, dass du
mit
das
Crescendo
machst. Du weißt, wie aggressiv mich das macht. Ich muss aber den Endklickern, hallo Endklicker,
hallo,
vielleicht auch kurz erklären. Es geht um das vermaledeite, gottlose Neujahrskonzert in Wien. Und die Krüger schaut sich das jedes Jahr, hör jetzt auf! Schaut sich das jedes Jahr an und vergießt dann auch noch Tränen. Und mir ist das unbegreiflich. Unbegreiflich, diese Schenkelklopfer-Klassik-Scheiße, wirklich. In dieser depressiven Hofburg mit diesem hässlichen Geranienschmuck.
Bitte, es ist der goldene Saal.
Und dann diese Balletteinspieler aus irgendwelchen Spiegelsälen.
Bitte, es sind diese Wiener Symphoniker und es ist das Wiener Staatsballett. Und bitte, der Blumenschmuck ist heuer, sie sagt 18.000 Mal heuer, während ihrer Moderation. Und bitte, der Blumenschmuck ist heuer wieder gespendet von den österreichischen oder den Wienern Gärtnerverein, weiß ich auch nicht.
Vor allem erst so heuer und dann kam Gärtnerverein. Nee, ich finde das so schlimm. Ich hasse das wirklich wie die Pest. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres. Also wenn du dann in Sauer liegst am 1., was wir ja nicht mehr tun, weil wir gehen ja schlafen, aber dann in der Früh.
Moment da mal. Jetzt muss ich aber, müssen wir eigentlich erstmal frohes neues Jahr an die Endklicker sagen.
Frohes neues Jahr, alles Gute und viel Segen.
Liebe Endklicker, lasst es euch bitte gut gehen in 2025. Ich finde 2025 so, ich habe mich gestern daran erinnert, wie ich in der Schule saß, irgendwann so 90, und gedacht habe, boah, irgendwann ist 2000. Boah, und dann muss man beim Datum immer 2000 schreiben. Boah, und jetzt haben wir 2025.
Ich weiß, ja, es ist schlimm. Witzigerweise habe ich da auch drüber nachgedacht gestern und habe immer als Kind schon ausgerechnet, dass ich 2000, dann 23, eigentlich 22, weil ich habe ja Jahresende immer Geburtstag. Und das war so weit weg.
Ja.
Als ich so 11, 12, 13 war, das waren ja nur 7 Jahre. Was sind denn heute 7 Jahre?
Ja.
Gar nichts.
Aber guck mal, so nah sind wir, dass wir da beide drüber gedacht, wir sind so nah auf der einen Seite und auf der anderen Seite beim Neujahrskonzert sind wir so auseinander. Also bitte. Das, was ich eben gemacht habe, ist ja der Radetzky-Marsch. Der ist ja nur eine Zugabe. Das ganze Konzert vorher ist ja anders. Da wird nicht geklatscht.
Ja, aber das sind auch so Strauß-Ergüsse.
Das sind
dann
immer die Straußens, ja.
Und dann, es macht mich auch so aggressiv, wenn der Dirigent sich dann umdreht und dann und dann alle.
Bitte, ja, so wie ich es eben gemacht habe. Es geht langsam, der erste, und dann gibt man voll Pforte. Aber bitte, es ist zum 9. Mal dirigiert worden von Riccardo Muti.
Ja, das ist ein großer, das ist ein großer.
Es ist ein großer,
aber das ändert ja nichts. Das ändert ja nichts dran. Riccardo Muti.
Ich habe aber zum ersten Mal, habe ich mich nicht ins Wohnzimmer zum Fernseher geschleppt, sondern ich habe im Bett auf dem neuen iPad mit guten Kopfhörern, habe ich es einfach im Bett geguckt. Und weißt du, was ich entdeckt habe?
Na?
Wir hatten Promis. Johannes B. Kerner saß im mittleren Parkett in Reihe 6 oder 7. Bitte, es ist die beste Reihe. Und er saß, das Parkett ist noch so getrennt durch Mittelblock und 2 Seitenblöcke. Er saß natürlich im Mittelblock, aber da dann außen, sodass er bitte auch, weißt du, nur einen Nachbar hatte. Und dann den, also es waren die Starplätze, möchte ich sagen.
Aber hat Herr Kerner irgendwie so einen Wien-Bezug? Ich weiß es gar nicht.
Ich weiß es nicht. Er war aber mit einer dunkelhaarigen Schönheit da. Ich weiß gerade nicht, wie der Zustand von Herrn Kerner ist. Also so rein Ehefreundin-mäßig. Ist es seine Frau? Ist es seine Freundin?
Die ist doch, ist die nicht auch so eine Influencerin, die jetzt da so ein bisschen Fitnesszeug verkauft?
Ich weiß,
das ist sehr gefährliches Halbwissen.
Eine sehr schöne Frau gewesen, die auch ganz begeistert war, die sehr, also die beseelter aussah als er eigentlich, so im Gesicht. Und die Kameras, aber der ORF hat ihn auch entdeckt. Er war schon sehr, sehr oft im Bild. Und weißt du, wen ich noch entdeckt habe? Ich war zuerst ein bisschen unsicher und habe zurückgespult mit Standbild, aber sie war es. Hinten im Parkett, Achtung, auf den Stehplätzen, den Schnöden, stand Tanja Schumann. Ich bin
auf
mir sicher.
Stehplatz, wie bitter.
Mit Brille.
Ja, vor allem, na gut, nach ihren Immobilienspekulationen im Osten.
So, auch der Stehplatz wird da was kosten.
Aber ich crashe jetzt natürlich dein Narrativ, weil du jetzt gerade so tust, als würdest du mir das erzählen, was ich auch zu schätzen weiß. Das ist ja auch normalerweise gut. Ich muss leider jetzt hier offenbaren, was ich für eine wahnsinnige Nachricht gestern bekommen habe. Die Krieger war im Wahn. Ich lag da irgendwo noch im Bett oder ich weiß gar nicht. Du hast mir so Screenshots geschickt von der Veranstaltung und es ist Tanja Schumann, man sieht es ganz deutlich, aber besser ist mal wieder deine Nachricht dazu. Geh bitte, sitzt da die olle Tanja Schumann in Wien und jetzt kommt der schlimme Satz, woher hat die denn das Geld, die Insolvent?
Ja, aber siehst doch,
aber es ist so gemein, weißt du, da ist so, bist du vor 20 Jahren mal insolvent und dann bleibst du das bis an dein Lebensende. Aber ich glaube, die hat sich ja wieder hochgearbeitet. Die hat doch bei Olivia Piratentouren gemacht,
ja,
oder?
Ja, die ist hier auf dem Kiez rumgelaufen, das ist richtig. Es ist auch, es ist eine gehässige Bemerkung, es nicht ist, für die Klickerohren gewesen.
Ist mir jetzt egal, aber es ist lustig. Wenn ich gelacht habe, lachen, glaube ich, andere auch. Aber ich muss dir auch ehrlich sagen, also das ist jetzt auch gemein, weil ich kenne Frau Schumann nicht persönlich.
Ja.
Und sie scheint ja auch irgendwie was drauf zu haben, wenn Olivia ihr eine Chance gibt. Aber ich habe mir immer gedacht, wenn ich so eine Kiez-Tour machen würde und ich hätte dann Tanja Schumann, ich wäre da so enttäuscht. Ich fand die schon bei Samstagnacht die unbegabteste. Oh Gott, das habe ich jetzt nicht gesagt. Aber ja, ich fand die so schlecht immer. So schlecht.
Ich glaube, dass sie da leider ihr Leben lang auch drunter gelitten hat. Weil ich glaube, dass das nicht nur du gesehen hast. Nein, aber es war nur Esther Schweins. Es war immer nur Esther Schweins. Es waren ja nur zwei Frauen bei Samstagnacht.
Stimmt, waren es nur zwei Frauen?
Ja, und ich glaube, dass sie immer hinter Frau Schweins zurückstand und immer. Und dabei weiß ich das gar nicht, weil so groß komödiantisch ist Frau Schweins, finde ich auch nicht begabt. Also insofern.
Ja, aber sie, also das ist vielleicht auch gemein, aber Frau Schweins war halt unglaublich attraktiv.
Sie
auch.
War in Anführungsstrichen die Schönere halt von
ja,
den beiden.
Sie war
ja,
die Schöne ja. Und dann die Lustige.
Die Kleine, die ist sehr klein, ja.
Ja, nein, wir wünschen ihr natürlich alles Gute, aber es hat ja
aber
noch
hättest du sie da erkannt in der Menge?
Ja, also ja. Ich weiß es nicht, aber auf dem Foto habe ich sofort gesehen.
Aber wenn die Kamera da nur so rüberschwenkte, schwankte, ich fand meine Adleraugen eigentlich ganz, ich war ganz begeistert von ihr.
Ja, vor allem die Frisur bleibt ja auch gleich.
Ja, die Jahren. Ist wirklich gleich geblieben, ne? Exakt.
So ein bisschen Rod-Stewart-Syndrom, oder? Dass man immer das gleiche Haarpracht da
und hat. Sie ist tatsächlich auch ein bisschen im Rod-Stewart-Style, ein bisschen kürzer und ein bisschen gepflegter, aber… Oder?
Bisschen Frechheit.
Ein Friseur, möchte
genau
ich sagen.
Genau, wie heißt sie denn? Inke Paulsen wollte ich schon sagen. Nein, so heißt sie nicht. Bauer sucht Frau, wie
Inka,
heißt sie denn?
Inka Brause. Nee, Inka
Pause. Pause. Ich habe Witter letztens, das ist auch gemein, weil es wieder nur äußerlich ist.
Na.
Aber ich habe letztens so ein Teppichvideo gesehen.
Ein Teppichvideo ist auch ein schönes
Wort. Ja, ein rotes
Wort.
Teppichvideo. Und da müsste man eigentlich, das war von so einer schlechten Internetseite. Und man müsste die wirklich verklagen, weil mir hat Frau Bause da ein bisschen leid getan. Du kannst dir nicht vorstellen, wie alt die in diesem Video aussah.
Weil einfach ganz so schlecht ausgeleuchtet und schlechter Winkel, oder?
Ja, es war reinstes Plissé in diesem Gesicht, wirklich. Ich habe gar nicht gewusst, dass die so alt aussieht. Da denke ich mir auch, wie gemein, wenn du dann so im Halbschatten stehst und jede Furche dann so bespiegelt wird.
Ganz blöd beleuchtet wahrscheinlich noch.
Ja, vor allem, man muss doch bei so einer Teppichkamera, braucht man doch ein Ringlicht vorne.
Ja, ja.
Nee, da habe ich ein bisschen Mitleid gehabt. Vor allem die Kommentare waren halt dementsprechend auch bitter unter diesem Video.
Aber ist das dann hoffentlich so eine blöde Seite, die auch gar nicht so viele sehen?
Ich hoffe. Aber ich bin jetzt nur drauf gekommen, weil die hat auch immer die freche Frisur.
Ja, stimmt.
Und da habe ich mir so gedacht, muss das denn irgendwie? Ja gut, man kann sie ja machen, wenn sie Bock hat, aber.
Du, vielleicht, es gibt ja einfach auch blöde und schwierige Haare. Und vielleicht ist das das, was sie gefunden hat und das funktioniert. Weißt du? Vielleicht hat sie die schon mal länger gehabt und gemerkt, nee, das geht überhaupt nicht irgendwie. Also.
War das nicht auch bei McRyan so? Man hat doch früher immer, oh, die hat so tolle Frisuren.
Ja, haben die auch gesagt, es geht eigentlich nur das, ne? Irgendwie, weil die auch so dünnes und feines Haar hat und ja. Ach Mensch. Ich habe die Wiener Symphoniker gesehen und ich fand es sehr gut. Das waren, mir hat's getaugt. Getaugt.
Ja, aber das ist ja auch in Ordnung, aber ich möchte in Zukunft rausgelassen werden. Ich finde das so, so, so schlimm. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich ein Klassik-Purist bin. Gehe auch am Dienstag ins Konzert mal wieder.
Sixtes?
Und ich hasse so Crossover-Zeug und so, auch so Night of the Proms und sowas. Ich finde das so schlimm, so, so schlimm.
Ich glaube, das ist einfach wie bei vielen an diesen Weihnachts- und Silvesterfesten bei mir was mit Tradition zu tun hat, weil wir das einfach immer geguckt haben. Und ich muss sagen, einmal im Jahr mag ich die Straußenwalzers. Ich mag die schöne blaue Donau. Ich mag die mag ich eigentlich lieber als den Radetzky-Marsch. Der ist halt immer nur dieses blöde Klatschzugabe. Aber ich mag an der schönen blauen Donau. Aber das reicht mir eben, wenn ich das einmal im Jahr höre. Ich muss das jetzt hier nicht ständig laufen haben. Und da kann ich auch so Straußwalzer und Polka und sonst was kann ich. Die Ritsch-Ratsch-Polka war auch wieder dabei.
Ich wollte gerade sagen, Ritsch-Ratsch.
Aber ich kann das ganz gut. So einmal im Jahr finde ich das in Ordnung. Bitte.
Ich habe da aber eine sehr lustige Erinnerung. Als ich auf Tournee war vor etlichen Jahrzehnten, hatten wir so einen ganz schlimmen Bus und wir sind da alle immer so ein bisschen durchgedreht. Und kennst du in so Bussen diese Kopfschoner, die da so noch so drauf sind?
Ja.
Und die konntest du mit Reißverschluss abmachen. Und wir haben manchmal, wenn wir durchgedreht sind, hat einer angefangen, na, 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 na. Und dann haben wir mit dem Reißverschluss immer, genau, na, 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 na.
Dabei fällt mir ein, das macht Humor doch auch im Weltraum. Er dümpelt einmal im Weltraum schwerelos und da fliegen so Chips um ihn rum, auch schwerelos.
Stimmt.
Und dann kommt die Musik und immer bei Ratsch, Ratsch macht er und isst einen Chip. Siehst du?
Weißt du, was ich festgestellt habe, dass die Endklicker hier schon richtig sind, weil
ja? Na?
Lanz und Precht, der meistgehörte Podcast dieses Landes.
So. An weit, weit an der Spitze. Ja. Liebe Endklicker, Hand aufs Herz. Wer von euch hört Lanz und Precht?
Ich höre das ja immer. Ich kann es ja zugeben, weil ich finde, meine Mutter war da letztens ganz schockiert, weil Herr Precht letztens in der Kalb-Flaume-Rate-Show war.
Warum war sie da schockiert? Weil es so weltlich ist, weil es so...
Nee, sie war nicht schockiert, dass er da war, sondern sie halt wusste ja, dass ich das immer höre und hat dann so gedacht, aber der ist ja aber nicht sehr unterhaltsam. Sag ich, nein, aber darum geht's ja bei dem Podcast auch gar
genau,
nicht.
Genau, genau.
Ich finde, dass der manchmal ganz gute Gedanken hat, manchmal auch nicht, aber es ist auf jeden Fall für mich jetzt immer interessant, was die Herren da besprechen. Aber sie haben weit unter ihrem Niveau eine Silvesterfolge gemacht mit den Nachrichten des Jahres, die man so erwähnenswert findet. So,
und?
Bitte. Na, ihr müsst kein Lanz und Precht hören, ihr müsst nur Süßstoff hören.
Weil?
Ich versuch's mal so ein bisschen nachzumachen. Markus Lanz dann so, du, Richard, ich habe da was gelesen. Das fand ich sehr amüsant. Weißt du, dass Wangerogge einen Leuchtturmwärter gesucht hat dieses Jahr? Dachte ich, bitte, Herr Lanz, das haben wir schon im März.
Der hört doch unseren Podcast.
Dann als nächstes, du, und dann habe ich noch gelesen, Richard, du bist ja auch so ein Vogelfan. In einem Wildtierpark in England, da gibt's Papageien, die schreien, du fetter Bastard. Das fand ich auch sehr lustig.
Mario, der hat doch Süßstoff gehört heimlich.
Ja, und dann, da schließt sich der Kreis, in der besagten Sendung mit Markus Lanz und Richard David Precht bei Kai Pflaume,
ja.
Wer weiß denn sowas, kam die Frage, was passierte einer Engländerin und einem vermeintlichen Igelbaby?
Das war hier.
Der Mützenbommel.
So, den also, sie ein paar Tage lang gepflegt hat.
Ja, ihr hört es bei uns schon ein halbes Jahr vorher, bevor das dann mal da durchsickert.
So. Können jetzt Lanz und Precht uns mal ein paar Kliggers abgeben?
So, nur die Hälfte, dann hätten wir schon 2 Millionen.
Ein Viertel würde uns auch erstmal reichen, um uns da langsam an zu gewöhnen.
Aber es ist ein Tag zum Feiern auch im neuen Jahr. Ich weiß nicht, ob es ein Vorsatz war, es wieder besser zu machen, aber bitte ein kurzer Tusch von dir. Er ist zurück.
Post von The Shadow.
Gänsehaut.
Hallo, Shadow.
Hallo.
Vielleicht hat er sich auch gedacht, das geht so nicht weiter. Ich habe 5 Nachrichten.
Hallo.
Dabei.
Er ist so stark wie je zuvor.
Er ist wieder Phönix aus der Asche hervorgeschattet. So, aber er korrigiert uns am laufenden Band.
Natürlich. It's his job.
Kleine Klugscheißer-Verbesserung zum Traumschiff. Der gute Mann heißt nicht Rademacher, sondern Rademann.
Gott, das war ich. Ich habe Rademacher gesagt, glaube ich.
Ja. Dabei ist es auch doch noch der Mann, der Ex-Mann von unserer Geliebten.
Von der Frau Kubitschek.
Ja.
Ja
gut, es war ein Versprecher. Dann haben wir, hast du mich auch, oh, guck mal, das habe ich gar nicht gewusst, das war mir gar nicht bewusst, aber du hast mich korrigiert, aber falsch korrigiert mit folgendem Ding.
So, jetzt fockt der Shadow auch mal um die Ecke. Es ist tatsächlich andersrum mit Horst Jansson. Horst Jansson ist der Schauspieler und Horst Jansen ist ein Grafiker und Zeichner.
Und vor allen Dingen müsste ich das wissen, weil ich Horst Jansen, den Hamburger Grafiker und Zeichner, weil ich den gekannt habe. Es liegen hier sogar mehrere Bücher mit direkten Fürwitter der Schönen und so. Ja.
Echt?
Ja.
Also so Witter der Schönen.
Ja, der war, nein, ich war da immer in Begleitung von Freunden, von männlichen Freunden, also von meinem Freund damals. Und aber der war den Mädels, der war nicht übergriffig, um Gottes Willen, aber der hat schon immer gesagt, na du Schöne. Und dann hat er mit Kaffee gemalt und mit der war sehr abgefahren. Sehr abgefahren. Und ich hab's, mein Vater würde mir eine batschen. Bist du noch da? Hallo? Entschuldigung.
Nein, ich war weg, aber ich habe aus Versehen. Oh, das warte mal, ich stürze hier gerade ab. Ich habe aus Versehen, ich wollte mein Mikro verstellen und dann ist mir das Kabel rausgerutscht.
Und ich hörte nur so ein Zup, Zup.
Und jetzt ist hier der Ständer. Warte. Der Ständer ist abgestürzt. Ich muss den reparieren.
Liebe Endklinger, entschuldigt bitte, aber ich hörte nur so ein seltsames Zup. Das ist die Frage, ob ihr das auch gehört habt. Und dachte schon, dass mein Rechner hat vorhin hier auch schon ein bisschen rumgesponnen. Ich dachte jetzt schon, dass mein Laptop abkackt. Aber es ist der Herr Becher und sein Ständer.
Ja, warte, es kippt hier alles um.
A few minutes later.
Oh, er steht wieder.
Wie viele Ständerwitze haben wir jetzt gemacht? Wir mussten unterbrechen, liebe Endklicker. Es hat einen halben Tag gedauert. Herr Becher musste seinen Ständer reparieren.
Ja, es ist hier einfach abgestürzt. Ich habe hier so eine Konstruktion in meinem kleinen Podcast-Studio und wollte eigentlich nur den so ein bisschen höher machen und dann sind zwei Kabelbinder gerissen.
Gerissen, ey.
Und ich habe jetzt gerade, was ihr nicht gehört habt, das haben wir euch jetzt erspart, ich habe gerade jetzt gefühlt eine Dreiviertelstunde diese Kabelbinder gesucht.
Weil du wusstest, du hast noch welche.
Ja, weil normal liegen die hier immer in meinem Arbeitszimmer. Weil
aber
da brauche ich sie.
Ist eben nicht normal heute.
Nein, und das beunruhigt mich ein bisschen. Sie waren in meinem Nachtschrank, Nachtkästchen.
Was machst du denn nachts? Wo brauchst du denn nachts für Kabelbinderbecher?
Ich stehe
jetzt
eigentlich nicht auf
so,
SM.
Bondage.
Ja, wer weiß.
Bondage.
So, aber warum hat Herr Jansen denn nie ein Porträt von dir gemacht? Da wärst du doch jetzt eine gemachte Frau, oder? Hat er einen guten Kurs?
Ja, der hat einen guten Kurs, wenn du einen Originalen hast. Er hätte für mich einfach nur auf irgendein Tischtuch oder eine Serviette malen können.
Ja, wenn er dich schon
hat er
so
bestimmt
schön findet.
Auch. Hat er bestimmt auch irgendwo und ich war zu blöde, das einzustecken. Ich bin mir sicher, dass wenn wir da in seinem Atelier saßen, dass da diverse, weil der war schon sehr chaotisch. Wenn der eine Idee hat, hatte der überall drauf losgemalt und der hat dann auch einfach so seinen Pinsel in die Kaffeetasse von gestern Abend getunkt und hat halt mit Kaffee gemalt. Und
das ist ja wie Udo Lindenberg.
Ja, das weiß ich noch. Ich weiß
Alkohol
das noch, dass der sehr den Pinsel auch oft abgelutscht dann und hatte immer so ein. Ja, weil wirklich. Und also ich bin mir sicher, dass ich da, wäre ich da Plitsch gewesen, hätte man sagen können: Mensch, mal mir doch hier mal irgendwie was drauf und hätte das mitgenommen. Hätte ich einen originalen Horst Jansen.
Es ist wirklich schlimm. Weißt du, was mir gerade dazu einfällt? Das habe ich bis heute ein Trauma.
Ja.
Liebe Grüße an Frau Blumenthal, meine Kunstlehrerin in der gymnasialen Oberstufe.
Musstest du auch mit Kaffee malen?
Nicht so ähnlich. Die wollte, dass wir Blumen sammeln, um daraus Farbe zu machen.
Ah.
Sie hat gesagt, das wäre mal eine gute Erfahrung, weil Farbe ist ja auch ein Naturprodukt. Also inzwischen gibt es ja auch synthetische Farben, aber ursprünglich sind es ja irgendwelche Erden oder irgendwie so Zeug.
Sehr viel aus Blumen, aus Safran und so. Aber das ist ja eine Kunstlehrerin gewesen mit Hintergrund. Also wir malen nicht nur und benutzen die Farben, sondern wo kommen die Farben denn
her?
Ja,
die war toll. Die war eigentlich ganz toll. Aber ich war natürlich wieder zu faul, irgendwelche Blumen zu suchen und habe dann irgendwie am selben Schultag in der Früh so vom Wegesrand so ein bisschen Erde mitgenommen.
Mhm.
Wahrscheinlich eine Hundescheiße drin gewesen. Und ich weiß noch, dass ich dann da saß mit meiner Erde und da versucht habe, Farbe draus zu machen. Und mir war so schlecht, weil es hat auch so gestunken. So, aber vielleicht auch zurück zu Shadow, weil.
Ja, entschuldige. Also,
das war waren die zwei.
Du, aber ich habe noch eine, die hast du vielleicht nicht gehört. Das habe ich den Endklickern gesagt, während du rumgekramt hast. Ich möchte von dem Shadow gerne wissen, ob er das wusste oder ob er das nachgoogeln musste. Weißt du?
Ja,
das
also
Jansen,
er wird wahrscheinlich
Jansson
behaupten, er wusste es mal wieder. Aber er weiß auch noch andere Dinge und eigentlich müsste ich jetzt vor der nächsten Nachricht hier das kurz abdrücken als Warnung.
Wir sind sehr, sehr alt.
Wir sind sehr, sehr, sehr alt. Oh Gott, Leute, echt.
Weil die Nachricht vom Shadow, das ist jetzt wirklich alt. Das ist sogar so alt, dass ich es noch nicht mal richtig
aber
kenne.
Aber dann ist der Shadow der Älteste und gar nicht wir.
Ja, ich habe es jetzt exemplarisch quasi abgespielt.
Okay.
Und kleiner Nachtrag, das schöne Trippel-Trappel-Pony-Lied, was Witter da anzitiert, das wird sie auch selber wissen, stammt natürlich aus den ersten Filmen. Der liebe Horst Jansson war dann erst ab den 70ern dabei. Da gab es dann noch zwei Filme, die aber, glaube ich, zu vernachlässigen sind. Also wer Bock hat auf diese Immenhof-Filme, sollte die ersten 30 reinziehen. Ich glaube, die sind gedreht bis 1957. Der letzte ist Ferien auf Immenhof. Das sind noch die tollen, wobei es da auch coole Fun-Facts eigentlich noch gibt. Oder was heißt Fun? So viel Fun ist es eigentlich nicht. Es ist krass, ich habe das mal recherchiert, weil ich mich schon als Kind gefragt habe, warum ist Angela plötzlich tot? Und Angela war die Haupt-Love-Interest, es war die älteste Schwester-Love-Interest von Herrn von Roth, ne, Paul Klinger. Die Schauspielerin Christiane König, eine ganz tolle und auch eine wunderschöne Frau. Ja, und dann habe ich das mal nachrecherchiert und hier kommt die Story.
Der Shadow faselt. Er faselt.
Ich wusste gar nicht, dass man mit dem Immenhof einen Shadow so triggern kann.
Trippel, trappel, trippel, trappel, Pony. Natürlich spreche ich nur von den ersten drei Filmen, die der Shadow. Die späteren, die habe ich, glaube ich, gar nicht richtig bewusst gesehen. Die ersten drei mit Heidi Brühl als ganz junges Mädchen habe ich hundertfach gesehen. Wie lange hat er dir denn dann noch drauf gesprochen?
Ja, es kommt jetzt noch eine Nachricht. Mit dem Fact, der so, warum Angela oder wie sie heißt, tot ist. Ich weiß davon gar nichts. Hast du das gewusst?
Nee, so richtig auch nicht mehr, muss ich sagen.
Ja, bitte. Hier kommt die grausame Wahrheit aus den 50ern.
Christiane König hat sich halt geweigert, mit dem Produzenten Gero Wecker eine Beziehung einzugehen.
What?
Ich würde mal sagen, die klassische Besetzungscouch. Der wollte mit der ins Bett. Sie hat gesagt, nö. Und dann war sie raus aus dem Film. Und im Teil 2 hat dann Oma Janssen einfach nur gesagt, naja, nach Angelas Tod, bla 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 bla. Und das fand ich schon irgendwie krass. Gero Wecker ist auch nicht alt geworden. Er ist, glaube ich, mit 51 an einem Herzinfarkt gestorben. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich besonders traurig über diesen Fakt wäre. Christiane König ist leider auch schon verstorben. Ich glaube, 2004 in Spanien. Man findet aber auch noch ein Bild von ihr als wirklich schon alter Frau. Und da sah sie auch immer noch fantastisch aus. Und ich kann nur sagen, Christiane König, Chapeau für diese Haltung. You will always be the Angela from the shadows heart.
So, und jetzt kann ich mal den Shadow korrigieren. Die ist verstorben 2024, letztes Jahr. Das brauchte ich nur einmal zu googeln hier. So, Trippel Trappel.
Trippel Trappel Pony.
Ah, aber wenn wir gerade schon so in Hamburg sind, du hast da was Wunderbares drauf gemacht. Das müssen wir kurz besprechen.
Ich würde Elbe und Hafen sagen.
Yo, ein Franzbrötchen der Woche, bitte.
Ich möchte auch solche Meldungen wieder häufiger haben.
Ja.
Weißt du, das ist so Süßstoffzeug,
ja,
was es früher häufiger gab und ist eigentlich völlig sinnlos.
Aber es ist schwer zu finden, finde ich. Manchmal hat man einfach kein Glück und manchmal stolpert man über sowas.
Es geht um den Pfundfisch. Gabriel.
Ich wollte dich fragen, bevor du den Fisch verrätst, hätte ich eigentlich gesagt, wenn du ein Haustier hast namens Gabriel, was wäre es wohl?
Da habe ich es gespoilert, es ist ein Fisch.
Es ist ein Fisch. Ja, und dann ist es auch noch ein Pfundfisch, das ist auch ein schönes Wort. Und es ist, als Rasse ist das, finde ich auch sehr schön, ein Plati, auch Spiegelkerpfling genannt. Bitte, Spiegelkerpfling ist doch, das ist doch eigentlich eine Wortschöpfung von mir. So klingt es, oder?
Ja, der Spiegelkerpfling, aber er sieht auch ein bisschen aus wie ein Goldfisch. Für
aber er
ungeübte
ist ein Spiegelkerpfling.
Augen.
Er ist ein Goldfisch.
Ich bin ja jetzt kein geübter Aquarist oder wie das heißt.
So, und wie sind wir, was ist das Besondere an Gabriel? Gabriel hat einen Zettel dabei. Auf dem
in der
Stand,
Tüte, in der Tüte.
Ja, er war in so einer Transporttüte, wie man Fische auch aus dem Aquarium kauft, aus dem Zooladen kauft. Und er hatte einen Zettel dabei und da stand drauf: Hallo, ich bin Fisch Gabriel, bitte kümmern Sie sich um mich. Vielen Dank.
Oh, er wurde ausgesetzt. Also ich liebe das natürlich nicht, weil das eigentlich gemein ist, aber Gabriel war einfach bei euch in Altona am Bahnhof.
Er ist in Altona ausgesetzt worden. Es ist ein reiner Fundfisch, ein ausgesetzter Fundfisch, ein fundgefischter Spiegelkerbling.
Am Dienstag hatte eine Frau einen verlassenen Fisch entdeckt und zur Polizei gebracht.
So, neben so Einkaufstüten hat sie den gesehen und er hatte den Zettel dabei. Ich bin Gabriel, bitte kümmert euch um mich. Ganz ehrlich, was ist los mit der Welt? Jetzt werden schon Kerbflinge ausgesetzt.
Aber ich habe mich auch gefragt, wie es überhaupt dazu kommt. Weil ich finde, bei so einer Katze oder einem Hund, was ja eh schon schlimm genug ist.
Es macht Arbeit.
Aber da kann man halt irgendwie verstehen, wie es dazu kommt. Aber so ein Fisch, also hat der irgendwie Radau gemacht im Aquarium und dann haben die sich gedacht, nee, also Gabriel muss weg.
Ich glaube, also der Hund oder die Katze oder das wird ja ausgesetzt, weil wenn man umzieht und man darf nicht oder man kann sich einfach nicht mehr darum kümmern, irgendwas ist passiert, die Zeit reicht nicht mehr. Was ist bei so einem Kerbfling? Ganz abgesehen davon, dass Fische in Aquarium auch nicht wirklich super die Haltung ist. Aber egal, wir nehmen jetzt mal an, der Gabriel hat dann, vielleicht ist das Aquarium kaputt gegangen und es war kein Geld für Neues. Sowas könnte sein.
Ja, aber man kennt sich doch auch, man kann doch auch in die Zoohandlung zurückgehen bei einem Fisch.
Ich weiß es nicht und sagen, ich möchte Ihnen den Gabriel zurückgeben.
Aber vielleicht müssen so Fremdfische auch erstmal in Quarantäne oder so. Vielleicht kann man die nicht einfach wieder
ich
dann.
Ich weiß es nicht.
Haben wir Aquaristen unter euch?
Wir hatten mal eine winzige Wasserschildkröte, Oscar, die haben wir einfach in irgendein Terrarium ausgesetzt. Weißt du?
Was?
So ein, es gibt doch so große, begehbare, tropische, weißt du, wo dann so ganz viele Flussläufe und tolle sind, oder waren eh schon so viele Wasserschildkröte, da haben wir ihn einfach dazugesetzt.
Finde ich ein bisschen schockierend gerade.
Ja, ist schockierend, weil ich glaube, die Betreiber, die werden sich bedanken, wenn jeder Zweite seine Wasserschildkröte da absetzt.
Und warum durfte die nicht mehr bleiben?
Weil das war, glaube ich, also für den Oscar war das, glaube ich, sehr viel besser, weil das war ja ein super angelegtes Riesending. Bei uns war er in so einer kleinen Schüssel.
Ein bisschen schlimm.
Ich bin
aber
sehr,
ich habe das, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass wir auch so ein Goldfischglas hatten. Das ist richtig übel.
So bitter, ja.
Und da schwamm immer so ein Goldfisch.
Ganz
und dann hat
bitter.
Meine Mutter das immer sauber gemacht irgendwie. Dann war der kurzzeitig dann immer im Waschbecken. Aber ich glaube, es war auch für die Fische nicht so gesund in diesem Becken. Das ist ja auch reinste Tierquälerei. Aber ich muss jetzt dazu sagen, das war halt in den 80ern.
Weil wir sehr, sehr alt sind. Das passt wieder zum Ewigen.
Das war nicht so, man war da nicht so woke. Man hat da über so Sachen nicht so krass
nachgedacht.
Und ich weiß nicht, wie viele Fische ich da mitbekommen habe. Ich glaube, so viele waren es gar nicht. Ich müsste nicht mal meine Mutter fragen. Aber am Schluss war das auch so, wir hatten dann auch mal einen, da ist einfach ein Auge rausgefallen.
Aus dem Fisch?
Ja.
Oh Gott, wie schrecklich.
Und die wurden dann immer die Toilette feierlich runtergespült.
So, das habe ich nämlich auch gedacht, das kenne ich auch noch, dieses Toilette runterspülen. Also jetzt nicht, dass wir das gemacht haben, aber so aus Erzählung. Da war ja doch der Gabriel-Besitzer oder die Besitzerin besser.
Ja, wir haben die nur runtergespült, wenn die tot waren. Also jetzt nicht, wenn die irgendwie.
Aber warum setzt man denn so einen Fisch aus? Und vor allen Dingen dann auch, es war wohl irgendwie so auf dem Boden neben Einkaufstüten. Das hätte doch auch gut sein können, dass da keiner ihn findet, dann stell ihn doch wenigstens vors Tierheim oder so.
Wir werden es nicht erfahren, aber er hat, glaube ich, jetzt ein neues Zuhause gefunden.
Ja, es ging ihm sehr gut. Das Tierschutzamt hat ihn aufgenommen und er war sehr, sehr fit. Er ist in die Süderstraße natürlich gekommen, das größte Tierheim in Hamburg. Er ist fit und fidel, kam von die Meldung von da.
Ich wusste gar nicht, dass das Tierheim auch ein Aquarium hat.
Ich glaube, die nehmen alles, was so ein richtiges Tierheim ist.
Ich habe auch gerade noch mal gegoogelt, weil ich hier ständig Aquarist gesagt habe. Es heißt natürlich Aquarianer heißt
das. Das hätte auch ein Wort von mir sein können.
Ja.
Oder?
Oder Aquaristiker.
Ja, das hätte auch von mir sein können. Ach so, also hier steht noch für euch zur Info, damit wir hier auch voll weiter unsere Bildung erfüllen. Der Spiegelkerbfling an sich kann bis zu 4 Jahren alt werden und es ist ein sehr beliebter Aquariumsfisch. So.
Aber ein Süßwasser-Typ. Ja.
Also ich finde alleine Gabriel, hallo, ich bin Fisch Gabriel. Was ist denn das für eine Schrift? Das ist keine Kinderschrift, das ist schon erwachsen. Bitte kümmern Sie sich. Und sie ist groß geschrieben. Bitte kümmern Sie sich um mich. Komma, vielen Dank. Hallo, ich bin Fisch Gabriel. Da ist jemand schon, also weißt du? Aber ist schon jemand?
Ich finde das völlig absurd einfach. Ich bin Fisch Gabriel.
Bitte kümmern Sie sich um mich.
Aber auch schlimm. Aber es ist eine schöne Meldung. Finde ich gut, dass du die entdeckt hast.
Hamburg, Altona und Gabriel. Jetzt für immer, wenn ich durch Altona durchfahre, muss ich jetzt an Fisch Gabriel denken wahrscheinlich.
Ja, vielleicht findest du da auch demnächst irgendwelche Tiere noch.
Du übrigens durchfahren. Hamburg hat Schnee heute. Ne? Das Internet, alle rasten schon wieder aus und schicken Bilder vom Schnee. Leute, ich möchte sagen, es ist ein ganz bisschen Schnee. Er wird morgen weg sein. Es ist nichts Weltbewegendes. Aber ich hatte Probleme, aus meiner Garageneinfahrt zu Fuß jetzt, als ich eben geparkt habe, rauszukommen. Da war natürlich noch nichts gestreut. Und ich hätte meinen dänischen Nachbar gebraucht, der mich da neulich doch aus der Senke rausgestreut hat.
Ja, weißt Sören du? Sörensen.
Genau. Ich hätte ihn dringend gebraucht. Ich musste an ihn denken. Ich habe es aber geschafft.
Aber habt ihr keinen, da muss doch auch, also mein Hausmeister, der streut schon wieder ganz fleißig.
Ja, ich glaube, dass das ein bisschen zu überraschend kam. Das ist ja, das ist so eine große Tiefgarage, die hier bei mir in der Nähe, also wo nicht nur ein Haus für, da, na, ich fange nochmal an, ich komme nicht fertig mit meinen Sätzen. Das ist eine große Tiefgarage, wo viele hier aus dem Umkreis einen Platz haben. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob da ein Hausmeister irgendwie für zuständig ist. Aber normalerweise, wenn es jetzt irgendwie friert, ist da schon mächtig Sand gestreut. Aber es ist ja nun heute Nachmittag gerade erst losgegangen, so ungefähr. Das war vielleicht einfach zu schnell. Und dadurch, dass es aber auch nicht ganz kalt ist, liegt da jetzt so eine schöne Matsche. Wenn du da dann mit Turnschuhen drauf gehst, ist das schon glitschig.
Das ist ein bisschen schlimm, aber ihr seid halt auch immer überfordert, sobald es da weiß wird.
Ich nicht. Ich lache einfach
und
fahre.
Aber so Hamburg
aber sehr viele.
Ist so.
Ja, die Autofahrer, du hast dich totgelacht, zwar schon wieder. Man sieht es dann auch, sind so sehr konzentrierte und leicht verzerrte Gesichter um dich rum in den Autos, die sehr nah am Lenkrad auch alle so dran sitzen, weil sie so konzentriert sind, ja. Dabei waren die Straßen alle frei, also bitte, alles gut.
Ja, das ist ja selbst hier auch, obwohl es, weil es bei uns ganz schön sonnig war, waren die Straßen eigentlich dann schon wieder frei. Oh Gott, es ist so schlimm, wenn man übers Wetter redet, ganz
ja,
ehrlich.
Ja, es ist halt nur, ich musste so lachen, weil du vorhin auch gesagt hast, im Internet gehen schon wieder alle ab, weil alle aus Hamburg irgendwie Schneebilder schicken. Und das finde ich dann echt auch immer so. Ja, da kam ich nur drauf.
Ich habe gerade noch eine Überleitung. Der Fisch Gabriel, also das Tier, das Ausgesetzte, hat nach Hause gefunden, auch wenn es nur in die Süderstraße ist. Es geht aber auch andersrum. Es gibt auch Menschenkinder, die ausgesetzt sind und dann nicht mehr zurückfinden.
Das Rundstück der Woche.
Verschollen im Wildpark ist die Überschrift.
Immerhin nicht ausgesetzt im Wildpark als Überschrift.
Und zwar geht es um Tino Tender Pudu. Ein 8-jähriger Junge ist jetzt nach 5 Tagen endlich gefunden worden in einem Wildpark in Simbabwe. Er war nämlich verschollen.
Oh, hey, das finde ich aber schon ein bisschen gefährlich.
Tino Tender hat sich verirrt und sei in den unbarmherzigen, wird hier zitiert, Matusadona-Wildpark geraten. Und man hat ihn dann irgendwie tagelang nicht gefunden. Und man hat ihn dann aber gefunden, er hat auf einem Felsvorsprung geschlafen, inmitten brüllender Löwen, vorbeiziehender Elefanten und er aß wilde Früchte.
Das, aber er ist ja auch, er ist. Ist es, weil er einfach dort geboren ist und mit dieser Wildnis oder mit der Steppe, wie nennt man das da, dass er sich da auskennt, dass er das so gut konnte? Oder?
Ja, die BBC hat auch gesagt, er hätte sein Wissen über die Wildnis und seine Überlebenskünste hätten ihn vor dem Tod bewahrt.
Ja,
also er scheint schon ein bisschen da an die Gegend gewöhnt zu sein. Ich meine, wir wären da wahrscheinlich sofort tot.
Wir wären da eingegangen. Ja.
Über 40 Löwen sind in diesem Park.
Ja, siehst du.
Aber ich habe ja auch eine Theorie. Also ich will das gar nicht schmälern von Matumbo. Nee, wie heißt der? Tino Tender. Ich glaube aber, dass Tiere sind ja viel emotionaler und emotional intelligenter, als wir das immer so denken. So ein Löwe ist jetzt auch nicht nur eine Fressmaschine, sondern Löwe ist vor allem auch territorial, glaube ich. Und ich glaube, dass so ein 8-jähriges Kind, dass so Tiere zwar den natürlich auch angreifen können, wenn es blöd läuft, aber dass ja von so einem Kind erstmal gar nicht so eine Riesenaggression ausgeht. Und ich glaube, dass es so Tiere im erster Linie gar nicht so krass interessiert, wenn die sich nicht bedroht fühlen.
Wenn die sich nicht bedroht fühlen oder einfach enorm Hunger haben. Wobei auch da ist ja so ein kleiner Junge, ist ja dem Beuteschema eigentlich nicht nahe, weißt du? Und wenn der Löwe jagen geht oder die Löwinnen, ich glaube,
der männliche Löwe selber geht nicht jagen.
Selten.
Es sind wie immer die Frauen, die es tun. Die haben ja schon auch eingeprägt, was ist mein Beutetier, was will ich? Und da passt er ja auch nicht rein, der Lütte. Trotzdem eine Leistung. Wie hat er das denn mit dem Wasser und mit der Nahrung gemacht? Also gut, Nahrung geht noch, aber Wasser brauchst du ja.
Ja, er hat da eben diese Wildfrüchte gegessen.
Okay, abgefahren. Guck mal, und hier steht noch, er hat mit einem kleinen Stock, hat der Brunnen in trockene Flussbetten gegraben, um an Trinkwasser zu gelangen. Der ist schon sehr klug. Der geht an ein Flussbett und selbst wenn das ausgetrocknet ist, weiß er, wenn ich da ein bisschen grabe, komme ich vielleicht an Grundwasser oder versickertes Flusswasser noch. Und der ist schon cool, der Kleine.
1470 Quadratkilometer Fläche wurden da abgesucht.
Boah.
Und er hat sich dann quasi selber gerettet, weil er hat dann irgendwann ein Auto von Rangern gehört und da ist er dann hingelaufen.
Und weißt du, was ich auch toll finde, ist, dass er das vom Kopf her hingekriegt hat. Also da musst du ja auch ein bisschen stabil sein, weil du kannst dich auch irgendwo hinhocken und einfach nur weinen mit 8, weißt du, und dich völlig einverzweifeln.
Was meinst du, wie laut es da nachts ist?
Oh.
Hast du schon mal im Tierpark nachts gehört, wie laut es da ist? Ich möchte gar nicht wissen, in so einem Wildpark, wenn dann und dann, weiß ich, die schreien oder alle rum irgendwie. Sind auch alle nachtaktiv da.
Also ich finde, dass der hat, ich meine, gut, er hat letztendlich sich selbst gerettet, deswegen muss er keinen Orden kriegen, aber der muss schon ordentlich in den Arm genommen werden.
Ja,
oder?
Hat er schon gut gemacht. Und nachdem das auch ein gutes Ende hat, habe ich gedacht, kann man das hier auch mal erzählen.
Ja.
Ich glaube, dass unsere Kinder und wir auch, wir würden da wahrscheinlich keine 2 Tage überleben.
Nein.
Und dann wären wir schon unter so einem Elefantenfuß
begraben. Ich hätte unserem nicht geborenen Kind auch nichts beibringen können. Weißt du, was der Kleine da jetzt gelernt hat? Nee. Zum Glück haben wir keine Kinder, die sich dort verlaufen können.
Nee, aber wir sind da quasi schon im Dschungel, auch wenn es ein südafrikanischer Dschungel ist.
Mhm.
Das ist quasi eine Überleitung.
Mhm.
So, es ist auch offiziell jetzt. Jetzt haben wir lang genug gewartet.
Genau, wir haben alle Kandidaten sind raus und sind bestätigt. Und es war alles das, was wir schon gesagt haben. Es hat nur einen großen kleinen Skandal gegeben. Yassin ist raus. Um Yassin gibt es leider eine Anzeige über einen sexuellen Übergriff. Ist natürlich nichts bewiesen. Er wehrt sich dagegen natürlich, hat auch Anwälte eingeschaltet. Das wird jetzt irgendwie das Gericht klären müssen. Aber RTL hat dann doch reagiert und hat ihn aus der Teilnahmsliste gestrichen. Nachgerückt ist Jörg Dahlmann.
Wer ist denn Jörg Dahlmann?
Kein Schwein kennt Jörg Dahlmann. Jörg Dahlmann ist ein ältlicher, hätte ich fast gesagt, ein Sportreporter, der auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Der ist allerdings einmal zu nicht gewolltem Ruhm gekommen, indem er, vielleicht ist er deswegen für Yassin eingesprungen, einen sehr sexistischen Kommentar über Sophia Tomalla losgelassen hat. Irgendeiner war mit ihr zusammen und er hat gesagt, ja, wenn ich mit der Tomalla mal rumknutschen dürfte, würde ich auch auf der Bank sitzen oder irgendwie sowas in der Art. Nee. Ja, es war. Und dann war er bei Promi Big Brother, ich glaube, vor ein paar Jahren. Das habe ich geguckt, aber ich habe keine Erinnerung an ihn. Also ich weiß es nicht.
Ich habe den gerade mir mal hergegoogelt, aber ich kenne den auch gar nicht.
Nein.
Also es ist jetzt auch kein Aha-Erlebnis.
Nein, es ist kein Harry Weinfort oder es ist nicht so ein Jahrhundert-Sportreporter, den wir alle 10.000 Mal gehört haben. Nein.
Aber wir können ja mal jetzt hier in aller Kürze, weil wir müssen das ja nicht ausbreiten, aber überhaupt mal für die Endklicker sagen, wer überhaupt dabei ist.
Ja.
Gut, Lilly Becker haben wir euch schon gesagt.
Genau, die höchstbezahlteste.
Ich kann es noch nicht mal aussprechen.
Maurice
Chivac.
Chivac ist ein Trasher, ein Reality-Mensch, der, ist er nicht der Löwe? Er sagt immer, ich bin ein Löwe, du wirst sehr lachen über ihn, weil er ist sehr plakativ, er spricht gerne einfach nur in Floskeln. Ich glaube, er hat ein Herz. Hirn ist nicht so vorhanden und er ist sehr gefangen in so alten, wo wir Frauen, glaube ich, auch ein paar Mal an die Decke gehen werden. Also in so alten, er lässt so Sätze los, nicht jetzt Frauen gehören in die Küche, aber schon so in die Richtung, wo man so denkt, mein Gott, ich glaube, er ist nicht ganz verkehrt. Also wenn er, glaube ich, die richtige Frau an seiner Seite hätte, die ihm mal sagen würde, nein, so nicht, dann würde er das schon auch lernen.
Okay.
Aber
Ja, Anna-Karina Wojcik, bitte die Ex-Frau von Stefan Ross.
ist nicht richtig, dem Reality zuzuordnen, weil in einem Reality-Format war sie noch nicht. Sie hat die, hat mir glaube ich schon gesagt, die Verräter hat sie gewonnen. Das ist ja bei mir so eine Game-Show.
Ja, und ich glaube, ursprünglich kommt sie Sängerin, von DSDS, oder?
War ja, ich glaube, dass sie auch gesungen hat. Auch mit ihm zusammen dann, in der Zeit, wo sie zusammen waren, mit dem Ross. Ja. Ja,
sie hatte 2011 den 8. Platz gemacht.
Siehst du. Naja, aber dafür hat sie den Ross kennengelernt. Irgendwo dann auf irgendeiner
Aftershow-Party. Den hat sie erst 2020 geheiratet und letztes Jahr scheiden lassen. Ja. Also lang hat es auch nicht gedauert.
Ja.
Naja gut, Sam Dillon, das…
ja, Reality und Trash-Ikone, hat das Sommerhaus gewonnen dieses Jahr mit seinem Freund. Und man weiß immer nicht, sind die wirklich zusammen, das ist so eine On-Off-Beziehung. Sagt, war jetzt auch gerade im Promibüßen, sagt gerne unverblümt Dinge. Ich glaube, er sagt aber auch Dinge, um zu provozieren mit Absicht. Ich mag den eigentlich, ich halte ihn aber im Dschungel als eine totale Fehlbesetzung, weil nichts an dem ist real. Der macht alles überlegt, der hat ziemlich viel Köpfchen, der provoziert mit ganz kleinen Sticheleien. Es kann natürlich für die Story im Dschungel gut sein, aber er hat sich sicherlich vorher auch einen Plan gemacht.
Ja, ich kann mit dem ehrlich gesagt wenig anfangen.
Ganz alter Hase.
Ich finde ihn wahnsinnig anstrengend.
Ja.
Und alles ist immer so hysterisch.
Ja, und
so.
Und das macht er, glaube ich, aber eben auch mit Absicht. Und
ja, aber dann interessiert
aber das
mich
braucht
das
man
noch
nicht.
Weniger.
Genau, genau, genau.
Dann Alessia Herren.
Mhm, habe ich Angst vor.
Ist es die Tochter?
Ist die Tochter von Billy Herren. Sie sagt ja, sie geht da so ein bisschen rein, als um ihren Vater zu huldigen, aber sie war auch in unzähligen Formaten.
Also das kann ich nicht mehr hören.
So wie Dani Büchner, ne, die ihrem Mann.
Ja,
war.
Und ich mach's für meinen Vater, den ersten Dschungelkönig, den es jemals gab, Costa Cordalis.
Richtig, das haben wir ja auch.
Ich muss die Ehre, die Familienehre hochhalten.
Also die Frau ist einfach wirklich, finde ich, dass die ist Dynamit. Die ist, die war auch im Sommerhaus diesen Jahres, die kommt schon aus einigen Reality, aber wenn die irgendwie da was, der nicht passt oder was, dann geht die an die Decke und zwar auch unkontrolliert und die sagt Sachen und die, oh, da schalte sogar ich um. Ich weiß es nicht, ich habe ein bisschen Angst vor der. Also was mit der passieren könnte.
Vor allem, ich sehe gerade, die hat nur 140.000 Follower auf Instagram. Also man muss inzwischen eigentlich gar nichts mehr haben, um in diesen Dschungel zu kommen.
So ein bisschen, ja. Hm.
So, wer geht's weiter? Jörg Dahlmann,
Herr Dahlmann,
hast du schon gesagt. Edith Stehfest ist die Frau von Erik Stehfest.
Da ist auch viel Potenzial, weil die sagt auch, was sie denkt. Und ich glaube, solange alles läuft, ist die auch sehr lieb und könnte ich mir auch vorstellen, dass die mit vielen Mädels da sehr freundschaftlich ist. Aber wenn die einen Streit anfängt, dann glaube ich auch Halleluja. Oder wenn, weißt du, wenn so dieser Moment kommt, nee, jetzt sag ich mal was, dann geht's los.
Bin so müde. Jürgen Hingsten, das ist ja wieder hier der alte Sportler,
genau,
den gibt's ja immer.
Großer Zehnkämpfer.
Ja, aber meistens bringen die halt gar nichts. Also diesen alten Sportler, die sind immer langweilig.
Das Gute ist halt, dass wir auch mit Yasin einen Reality-Star weniger haben, dass jetzt das Gleichgewicht wieder ein bisschen hergestellt ist, was mich dann wieder frohen Mutes lässt, weil ich glaube, weder Herr Dahlmann noch auch Herr Hingsen sind besonders mit Reality vertraut. Weißt du, dass ich dann denke, da kriege ich wenigstens noch ein bisschen wirklich Reality und nicht alle, die schon genau wissen, wo sind die Kameras. Und
ja, dafür Jelis Kotsch.
Ja, wie heißt Kotsch. Ich glaube Kotsch, die ist natürlich auch, weiß ganz genau, was die Leute wollen, was RTL will, was sie von ihr erwarten. Sie
aber es weiß ich ja eben nicht, weil ich will ja das eben nicht.
Sie wird am Lagerfeuer sitzen und wird über ihre Tochter reden und über Jimmy Blue Ochsenknecht, weil der sich nicht um sie kümmert. Und ach, und ich brauche sie auch nicht.
Das war es aber tatsächlich, weil dann haben wir nur noch den Schauspieler Timo Oelker.
Der ist aber was fürs
Auge. Ja.
Sehr schick.
Und den habe ich auch mal, mit dem durfte ich auch mal arbeiten. Das ist ein ganz netter junger Mann. Sehr höflich.
Ja.
Ich finde, sehr gut aussehend.
Finde ich auch.
Schöner Körper, nettes Gesicht.
Ja.
Kann ganz gut schauspielen, wie wir ja festgestellt haben. Bei der Passion war der ja der Einzige, der irgendwie spielen konnte.
Das ist richtig. Er kommt aus GZSZ, aber auch da gibt es ja ab und zu schon welche. Oder was wir ja auch festgestellt haben an unseren, wenn wir mal unsere eigene kleine Soap gedreht haben, wie schwer es ist, Reality
zu
spielen.
Ja, das stimmt. Es ist super schwer und der kann das.
Ja.
Ich finde den erstmal gut, also da bin ich frohen Mutes. Dann haben wir noch die Nina Bott.
Das ist die zweite aus der GZSZ-Riege, die hat das früher gemacht und zwischendrin hat sie so ein bisschen, wie heißt denn das?
Was ja, auch prominent hat sie
Ex-Frau von Herrn Pocher gemacht hat, ne? Ja, genau.
Ja. Was natürlich lustig ist, weil jetzt schließt sich da der Kreis. Früher hat sie über die Dschungelleute berichtet, jetzt ist sie da selber drin.
Ja.
Ich habe eigentlich nichts gegen die, also ich kenne die gar nicht so gut.
Ist ein bisschen so ein ganz unbeschriebenes Blatt, ich weiß es auch nicht. Ich kann dir nicht sagen, ist die zickig, ist die cool, ist die eher, komm, ich mach, warte
also
die
meine,
ab.
Also meine Voraussage ist, dass sich das auch danach nicht ändern wird.
Glaube ich auch.
Ich glaube, dass das so ein Füllsel ist, so ein Kanonenfutter.
Glaube ich auch, glaube ich auch.
Es würde mich sehr überraschen, wenn da jetzt viel kommen würde. Und dann haben wir noch einen Schauspieler, den man auch kennt. Ich kann den Namen nicht wirklich aussprechen. Pierre Sanusi Bliss heißt er so?
Ja, würde ich sagen, kann man sagen.
Pierre Sanusi Bliss. Der war, glaube ich,
vom
auch
Alten.
Vom Alten, genau.
Der war lange Gehilfe und ich glaube dann, also was heißt Gehilfe, Assistent. Und dann, glaube ich, ist der dann auch der Hauptkommissar geworden. Ja, weiß es nicht.
Ich glaube schon, er ist auch schon über 60.
Ja. Ich glaube, das könnte eine Überraschung sein, weil ich glaube, dass der sich das auch alles so ein bisschen anguckt und halt ja auch ein bisschen älter ist. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn da irgendjemand total spinnt oder so, dass der auch mal sagt, dass der auch mal laut wird und sagt, jetzt reicht's mir hier, hört mal auf mit dem Quatsch.
Das glaube ich auch.
Mhm,
glaube und ich irgendwie. Fand den eigentlich ganz gut. Ich kannte den nur aus, es gibt einen Film von Doris Dörrie, der heißt, warte mal, jetzt muss ich nochmal gucken. Ach genau, Keiner liebt mich.
Ah, okay, habe ich
und
nicht gesehen.
Und ich weiß jetzt nicht, ob der gut gealtert ist, der Film oder nicht. Ich weiß nur, dass ich den damals irgendwie ganz beeindruckend fand. Und da hat er einen kranken Mann gespielt, der wusste, dass er sterben wird. Und hat dann die Protagonistin da so ein bisschen mitgenommen, weil der eben nicht dann so sich dem ergeben hat, sondern hat eben dann noch das Leben so gelebt.
Okay,
und das habe ich irgendwie, er war da auch so ein Voodoo-Zauberer in diesem Film, irgendwie so ein bisschen abgedreht. Aber das ist mir total im Gedächtnis geblieben, dass ich das wahnsinnig gut fand, wie der das gespielt hat auch. Also es ist zumindest jemand, der jetzt nicht nur Blödsinn gemacht hat,
ja,
glaube ich.
Ja, nee, das glaube ich auch nicht.
Aber also, wahrscheinlich wird da auch, ja, der hat ein Leben auf der Theaterbühne gemacht und halt hier in etlichen Fernsehformaten, aber es wird Geldnot da sein, nehme ich mal an.
Ja, ob Not, aber auf alle Fälle so, dass man diese Gage gerne mitnimmt. Ne? Ich, die größte Hoffnung machen sich ja alle um Lilly Becker, weil sie hoffen, dass die nun ganz viel auspacken wird am Lagerfeuer über Boris, über die Trennung, über wie war das mit ihm. Sie selber sagt eher, also das muss ich, sie sagt ja auch, sie hätte sich beworben. Also sie hat ihren Managern gesagt, ruf da mal an, ich will da hin. Und sie macht das alles nur für Amadeus. Ihr so, das ist
das
der
ist
wichtigste Mann in ihrem Leben.
Das ist die zweitschlimmste Begründung.
Ja.
Die erstschlimmste Begründung ist, ich mache das, um den zu ehren, siehe Herrin und Cordalis. Und das zweite ist, ich mache es für meine Kinder.
Und
ich
das dritte
ist,
ich mache es, um meine Grenzen auszutesten, um über die Grenzen zu gehen.
Aber ich habe das letztes Jahr schon in unserem Dschungelspezial gesagt, ich kann das nicht mehr hören. Für die Kinder, was heißt es denn? Dann mach doch irgendwas Vernünftiges.
Sie kämpft für ihn. Das ist das beste Geburtstagsgeschenk, das ich ihm machen kann. Ich kämpfe für ihn. Wie? Ja. Was hat er denn davon? Also, kriegt er von dem Geld was ab von der Gage oder ich weiß es nicht. Ja, ja. Also das ist, warum war das ihr größter Wunsch? Warum? Also sie hat dann gesagt, sie hat da Bock drauf, weil ihr Name wird immer missbraucht und ja, das ist dann jetzt eben die Frage. Setzt sie sich jetzt an den Dschungel und erzählt die Wahrheit oder wie? Weil so viel Mist geschrieben wird über sie. Also da ist so ein bisschen Spannung und Gesprächsstoff in der Luft.
Ich glaube, dass es mit Lilly Becker wahnsinnig unspannend wird, weil die wird überhaupt nichts auspacken.
Glaube ich auch.
Dafür ist die zu lange dabei und zu kalkulatorisch unterwegs.
Ich glaube, das, was sie sagt, da wird dann jeder denken, oh, jetzt hat sie was gesagt über ihren Sohn und oh, der Boris. Oh. Und wenn man dann aber da näher drüber nachdenkt, merkt man, nee, eigentlich hat sie gar nichts gesagt.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dass es mit der nicht so ganz so einfach wird. Ich glaube, dass am Anfang sehr viele vor der Respekt haben werden, weil die hat auch so eine Ausstrahlung. Und die wird so ein bisschen am Anfang so die Camp-Chefin sein, glaube ich.
Aber der
weil ich wüsste jetzt bei den anderen nicht, wer das sonst sein sollte, aber ich glaube, das bleibt dann nicht so.
Die Jelis kann da, ich glaube, das wären so zwei Frauen, die am Anfang ganz gut zusammen sind und alles ganz prima, aber wenn da dann was passiert, wo sie uneins sind, ich glaube, da könnte es knallen. Ja.
Geht dann von heute auf morgen, trennt sich diese Verbindung dann wieder.
Ja,
ich sehe es schon vor mir.
Ja.
Das ist das Schlimmste, am Anfang diese Anfangsharmonie, das ist ja sowieso das Schlimmste.
Ja, wenn sich alle auch noch so ein bisschen verstellen, halt bevor die Masken fallen.
Kann es nicht mehr hören. Das ist so schrecklich.
Es geht am 24. los, ne?
Ja.
Ja, also wir haben noch ein bisschen Zeit.
Es ist relativ, ich finde, das ist ein sehr, von der Altersstruktur so sehr 30-lastig.
ja, ein bisschen gemixter, aber irgendwie auch mit den wirklich Männern über 60, Dahlmann, Hingsen und der Pierre, aber keine Frau dabei. Lilly, wie alt ist Nina Bott? Nee, die ist ja 46. Aber auch noch nicht. Ja.
Wir haben keine die alte Lilly, Frau.
Nee.
Lilly ist erst 48. Ja. Ich hätte irgendwie gedacht, die wäre älter, aber nicht von der Optik, sondern irgendwie so, die wirkt irgendwie
wir
so.
Haben die Mütter sind halt dann besetzt ganz, ne, mit Lilly und Nina Bott und ja, und dann haben wir noch so ein paar Influencer, den Maurice, Jelis, ja.
Ich finde ja ältere Damen eigentlich immer ganz gut, also so eine Brigitte Nielsen oder auch, wer war
was
denn
geht
noch
los
so eine ältere?
Da rein?
Was geht los da rein? Und wer war denn noch so eine ältere? Oder auch so eine Natascha Ochsenknecht, sowas ist eigentlich schon ganz gut.
Bitte die Julia Siegel, wenn ich die jetzt als ältere Dame bezeichne, werde ich verklagt.
Oh Gott, die Julia Siegel, ich muss rauchen.
Ja, ich habe für euch ja hier Gewürze reingeschmuggelt, das mache ich ja nur für euch.
Ach, dieses Sommer schon gecampt, das war wirklich eine verpasste Chance, weil wir hätten da jeden Tag, das war wirklich so lustig, also wirklich. Ich glaube, jetzt wird es nicht so lustig tatsächlich.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, also wenn ich mir manchmal diese Teilnehmerliste so angucke, dann denke ich, doch, da ist doch was, da gibt es doch Potenzial, aber man wird es sehen. Voraussagen kann man es ja eh nie. Ne?
Ich schwärme wahrscheinlich für Timur.
Ja.
Wenn er dann nicht irgendwie großen Mist baut.
Na, Frau Stehfest, da sind schon so ein paar Sachen dabei, wo, ein paar Menschen dabei, wo es Konfliktpotenzial gäbe.
Ach, apropos, ich habe vorhin mit meiner Mutter telefoniert. Wieso eigentlich apropos? Es hat sich gar nicht auf sie bezogen.
Schon der 3. Januar, apropos.
Sie hat die erste Folge Bergdoktor schon gesehen. Aber sie hat gesagt, sie muss jetzt erstmal ein paar Folgen anschauen, weil, bevor sie uns was dazu erzählt, das ist ja eine geliebte Tradition, hier Bergdoktor mit Mama.
Dass wir es nicht gucken, sondern es erzählt bekommen.
Ja, aber sie ist außer sich. Sie hat gemeint, das ist so schlimm. Sie hat gemeint, das ist fast wie unser Traumschiff.
Oh Gott, echt?
Die hat sich richtig aufgeregt und auch die todkranke Mutter, wenn du dich erinnerst, das endete ja im Krankenhaus.
Die ist doch zusammengebrochen, ja.
Ja, und jetzt hat sie mir vorhin entrüstet erzählt, es geht los, die Mutter räumt bumsfidel durch die Wohnung.
Spontan.
Und keiner nimmt Bezug darauf.
Was?
Der Bruderzwist.
Ja.
Kein Thema mehr.
Wie, aber das war doch das Cliffhangerige, oder?
Ja, es ist alles wieder gut.
Und dann wird nur im Nachhinein wahrscheinlich erzählt, ja, sie war da ein bisschen im Krankenhaus, aber jetzt ist sie ja wieder hier,
ja,
oder
in der
was?
Ersten Folge nicht. Ich habe dann so gefragt, ist es denn wenigstens so, dass dann mal der Martin irgendwann sagt, Mama, bitte, lass das. Ich sonst
du bist gerade erst wieder gesund geworden, so.
Nichts.
Hat deine Mutter aus Versehen eine Staffel verpasst?
Nein, das war schon die neue. Sie hat auch gesagt, sie weiß nicht, und das musst du dir mal reinziehen, die hat ja normalerweise feierlich mit der Holunderschorle am Donnerstag den Bergdoktor angeschaut.
Ja.
Zitat heute, Originalzitat, vielleicht muss ich mir das in der Mediathek alles am Stück anschauen, dann habe ich es wenigstens hinter mir.
Oh, das ist aber desillusionierend. Bitte. Da hat sie ja schon mit abgeschlossen praktisch.
Ja, sie hat gesagt, es ist ganz schlimm. Sie muss natürlich jetzt noch gucken, aber es ist schlimm. Und sie hat auch gesagt, der Bergdoktor ist quasi, das ist ein freies Zitat von mir, das ist eine richtige Schlampe, weil es ist jetzt schon wieder das Problem mit einer neuen Beziehung. Und sie hat gesagt, sie weiß schon gar nicht mehr, wie viele Frauen der hatte im Laufe der Zeit.
Es geht echt schnell bei dem. Hoppla hopp. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja, was sitzen denn da für Drehbuch? Ja, wahrscheinlich ist es ein Cousin von dem, der fürs Traumschiff geschrieben hat.
Jürgen Mayer wieder. Nee, wie hieß er nicht? Jürgen
Werner.
Jürgen Werner.
Ja. Aber das geht doch überhaupt nicht. Ich meine, selbst bei Dallas, wo wir vorhin schon beim Denver-Clan waren, selbst bei Dallas kam Bobby irgendwann lebend unter der Dusche hervor und das ganze letzte halbe Jahr war halt nur geträumt. Also selbst da haben wir ja eine, zwar sehr schlechte, aber eine Erklärung bekommen.
Ja, und gab es nicht auch bei Dallas oder Denver auch irgendwas mit einer Ölplattform? Ich glaube, das war bei Denver.
Dass da was explodiert ist?
Ja, und dann kam da auch ein anderer Schauspieler zurück, weil der musste eine Gesichts-OP
haben. Der Sohn wurde, Steven hieß er.
Steven, genau.
Genau, Steven war auf einmal ein ganz anderer Mensch, weil er umoperiert wurde wegen Explosion. Ja, hast du recht.
Aber weißt du, wenn wenigstens das so ist,
dann
das
ist es auch
doof,
sehr
aber
doof, aber wir akzeptieren es, genau.
Genau, ich
aber
weiß
es einfach
nicht
zu verschweigen, wo kommen wir denn da hin?
Also wir müssen mal gucken. Ich glaube, wir müssen die Mutter schon demnächst mal wieder hören.
Trippel, trappel, Pony. Da lobe ich mir doch Ferien auf Immenhof. Da hat noch alles zusammengepasst.
Du, das waren andere Zeiten. Ich fahre jetzt meine gemischte Tüte noch ab zum Schluss.
Fahr die mal ab, aber müssen wir uns Sorgen um deine Mama machen? Nein, sie wird es irgendwie schaffen.
Nein, die ist ja völlig versorgt. Die ist jetzt gerade, die streamt sich auf Disney gerade wund.
So, bitte.
Sie hat sich gestern Robin Hood angeschaut.
Hallo.
Ich habe mit ihr sehr gelacht über die Schlange, Sir Hiss. Also alle, die sich auskennen. Weil es gibt zwei gute Stellen mit der Schlange bei Robin Hood. Die eine ist, wie die über den Eimer raushängt und so verschränkte Arme hat. Obwohl eine Schlange ja eigentlich keine Arme hat. Aber ich liebe dieses Bild, wenn die dann quasi ihren Körper dann so als Arme macht. Und das zweite ist, und da habe ich, das muss ich jedes Mal lachen, auf diesem blöden Markt, wo die dann am Schluss sind,
ja,
da pustet sich Sir Hiss in so einen Luftballon rein mit dem Kopf. Und dann fliegt sie so und macht dann mit so einem Propeller mit dem Schwanzstück. Und fliegt dann da so über diesen Markt.
Man muss halt nur wissen, wie.
Ja, deswegen lohnt sich das alleine schon. So, okay, jetzt kommt hier eine gemischte
Tüte. Bitte die Tüte.
Oh, ich weiß gar nicht, was ich will. Ich glaube nur Leckmuscheln heute. Nur Leckmuscheln.
Die gemischte Tüte.
Danke.
Ja, oh, nur Leckmuscheln heute. Puh, das wäre heute nichts für mich.
Nee.
Also ich würde eher wieder zum Lakritzen greifen.
Du, es ist nie zu spät.
Ja.
Freddie Quinn. Oh Gott, das ist schon wieder sehr, sehr alt. Aber wenn wir schon beim Immenhof sind.
Freddie Quinn.
Hat nicht Freddie Quinn bei euch auch viel Aufführungen gehabt im Pauli-Theater?
Wenn irgendjemand bei uns ein Sakrotanspray in der Hand hat, sagen wir alle, hallo Freddie. Er hat sehr, sehr viel sakrotanisiert in seiner Garderobe.
Guck mal, aber vielleicht hat ihm das sein langes Leben beschert von 93 Jahren.
Ja, er ist 93.
Und er zieht jetzt nochmal um und möchte, heiratet, hat vor 2 Jahren nochmal geheiratet.
Hallo. Und ist was bekannt über seine Frau? Also das hätten wir nochmal recherchieren müssen, ob es das gibt. Also ich weiß nur, dass er eigentlich doch relativ zurückgezogen war in den letzten Jahren. Und jetzt kommt er aber nochmal mit richtig Artikel.
Ja, er hat seine legendäre Wohnung in Hamburg verkauft. Ich weiß jetzt nicht, was an der Wohnung legendär war.
Weiß
vielleicht
ich auch nicht,
das,
weil sie ist auch nicht groß bekannt oder so, dass da ständig Menschen vorstehen. Nein, ich weiß es nicht.
Ja, und ist in ein 200 Jahre altes Bauernhaus gezogen.
Hallo.
Beziehungsweise für ihn ja nur 100 Jahre alt.
Aber muss er denn da noch renovieren? Steigt er dann da noch auf die Leiter und nimmt dieses Schleifgerät in die Hand?
Das weiß ich nicht, aber er will immer wieder Sachen neu gestalten, weil es ist nie zu spät. Man ist nie zu alt, um neu anzufangen.
Und man bleibt aktiv.
Und ich wollte nur sagen, das ist ja eigentlich auch keine tolle Meldung, aber immerhin irgendwie eine ermutigende Meldung.
Weißt du, ich habe hier gerade wieder den Initialsatz gelesen. Der Sänger hat nicht nur jüngst seine Autobiografie geschrieben. So, das heißt, er will jetzt ein bisschen die Werbetrommel rühren, oder? Wenn da gerade ein Buch drauf ist, dann gibt er jetzt hier und da Interviews, um zu verkaufen. Ja. Möchte ich jetzt mal ganz trocken sagen. Ja. Ich meine, wir freuen uns, wenn es ihm gut geht, aber da soll er hier nochmal auf die Bühne kommen. Dann komm hier nochmal ins Pauli. Mach nochmal so einen Schwank.
Junge, komm mal hin.
Der hat eigentlich ganz schön gesungen, finde ich. Der hatte schon so eine besondere Stimme. Also,
dann habe ich was anderes gefunden. Mhm. Entschuldigung, wenn ich das krass
hier abbreche.
Das
ging jetzt aber schnell mit Herrn Quinn. Tschüss.
Ja, aber ich denke, was soll man denn darüber sagen, oder?
Ist richtig.
Also,
du machst eine Hälfte
der Menschen kennen die ihn ja gar nicht mehr.
Das ist korrekt.
Ich habe was gefunden, wo ich dachte, guck mal, hast du dich schon mal gefragt, wofür die Griffe im Auto sind? Wo man immer seinen Anzug und seine Bluse dranhängt, wenn man zu einer Hochzeit fährt.
Du meinst
fährt.
Die Griffe über der Tür sozusagen?
Genau.
Im Autodach, im Himmel, so über den Türen. Ich möchte sagen, genau wie du sagst, da sind immer so Aufhänger für Bügel dran. Dann würde ich das noch benutzen, um da so ein Tuch dran zu hängen, wenn mich die Sonne von der Seite zu sehr blenden tut.
Ja, und viele halten sich da ja auch in der Kurve oder so fest.
Genau, man kann sich festhalten. Ist es eine Einstiegshilfe beim einen? Nee, man fässt ja nicht so um die Tür rum. Nee, ich glaube.
Doch, es ist tatsächlich so. Weil mir war das gar nicht bewusst. Ich dachte irgendwie immer so, naja, gut, das ist halt so ein Griff. Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht. Aber es ist tatsächlich eine Ein- und Aussteighilfe für gebrechliche Menschen.
Aber weißt du, was ich auch gerade sehe? Ich sehe gerade nämlich auch ältere Menschen vor mir, die, wenn du jetzt aussteigst, du sitzt auf dem Beifahrersitz, sitzt noch normal, jemand macht dir die Tür auf, dann musst du dich ja drehen, um die Beine aus dem Auto zu tun. Und ich glaube, schon da greifen Ältere, wie du im Krankenhausbett nach diesen Galgen greifst, um dich so ein bisschen aufzurichten, weißt du?
Ja, genau.
Dann fährst du da an, damit du dann dein Puschi so ein bisschen hoch und die Beine drehen kannst. Ja, das ist schon eine Hilfe für Ältere wahrscheinlich eher.
Und warum ist es auf der Fahrerseite nicht? Weil da soll man das mit dem Lenkrad machen, wenn man nicht mehr
sich geht, da abstützen. Okay. Ja. Mhm. Und da sollst du auch keinen Anzug hinhängen. Da sitzt der Fahrer, der gucken muss. Ja.
Ja, vor allem mein Auto hat er zum Beispiel extra für Kleidung. Ich habe ja so kleine Haken sogar.
Wo hast du die Kleiderhaken?
Hinten.
Ah.
Ich habe einen sehr kleinen Fond, wie man so schön sagt, weil ich ein sehr kleines Auto habe. Aber es ist ein italienisches Auto und die Italiener, die sind ja da fashionmäßig ganz vorne dabei. Und ich habe zwei so Kleiderhaken. Da ist auch so ein Kleiderhaken-Symbol.
Cool. Ich habe ja mir so Haken gekauft, Zubehör, Autozubehör, die man in die Kopfstütze reintun kann und die hängen dann nach hinten. Weißt du, so kannst
das
du.
Ist auch gut.
Kannst du eine Handtasche hinhängen oder eben auch einen Bügel mit was dran. Aber das habe ich selber mir angeschafft, das war nicht im Auto mit inbegriffen. Ja, guck mal an. So, und wie kommst du jetzt hier auf die Griffe?
Ja, weiß ich nicht. War es mir über den Weg gelaufen. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht.
Mhm. Hast du dir das?
Ja,
ja, aber ich habe hier, nein, weil ich habe es mir nämlich durchgelesen und eine ist sehr lustig. Du hast diese Frage gefunden auf gutefragen.de, wo ja dann auch Leute antworten. Und hier schreibt eine auf diese Frage hin, da ich eine sehr schlechte Beifahrerin bin, kann ich es dir genau erklären. Die sind zum Festklammern aus purer Angst da. Was soll ich denn als Beifahrer sonst machen?
Ja, das finde ich eine gute Begründung. Wobei, das ist ja für mich als Fahrer ganz schlimm, wenn ich so ängstliche Beifahrer habe.
Ich glaube, das meint sie auch eher lustig, oder? Also es ist schon sehr lustig geschrieben hier.
Ich muss aber dazu sagen, ich habe den falschen Artikel verlinkt, weil ursprünglich war es tatsächlich ein Artikel, ich glaube im Spiegel sogar.
Ah, okay. Und dann hast du mir das verlinkt, weil du wahrscheinlich danach gegoogelt und recherchiert hast.
Ach, ja, irgendwie habe ich es falsch verlinkt.
Ja, aber diese Antwort finde ich auch sehr lustig. Ich sehe also eine Beifahrerin, die sich da angsterfüllt festklammert. Aber das hast du doch bestimmt auch noch nie gehabt, wenn du fährst, ja. Sicher und gut Auto.
Nee.
Oder hast du das schon mal erlebt, dass jemand neben dir vor Angst vergangen ist?
Nee, es gibt nur Personen, die ab und zu mal mitbremsen. Ah, ins okay. Nichts.
Ja.
Du, ab das neue Jahr ist ja auch immer Vorsätze. Mm. Vorsätze werden gemacht.
Mm-hmm.
Ich glaube, bei den Süchtigen ist es bestimmt weniger Alkohol oder mit dem Rauchen aufhören.
Es ist
ja
doch
gern
auch
genommen.
Es ist doch auch der alkoholfreie Januar jetzt, den wir beiden.
Oder der Veganuary.
Wann hast du denn das letzte Mal Alkohol getrunken? Ich weiß es nicht.
Kann ich dir nicht mal sagen.
Ich war in Dänemark, da habe ich nichts getrunken. Ich habe an Weihnachten nichts getrunken. Ich habe wir waren ein paar Mal auf dem Weihnachtsmarkt, habe ich immer Kinderpunsch getrunken, weil ich immer Auto gefahren bin. Ich weiß es auch nicht mehr. Ist eigentlich auch traurig, Herr Becher. Okay, wir brauchen keinen alkoholfreien Januar, weil wir schon den alkoholfreien Oktober, November, Dezember hinter uns haben.
Absolut.
Ja.
Und das Nikotin ist auch gerne genommen, da dem abzuschwören.
Mhm.
Und da habe ich jetzt was gefunden, das hat mich dann doch sehr erstaunt.
Na?
Mailand.
Milan.
Das schöne Milo. Milan.
Ich wollte gerade sagen, jetzt übernehme ich das mal.
Ich weiß gar nicht, warum du das jetzt triggern musstest. Milano, Città di Milano.
Genau deswegen musste ich das triggern.
Fumato, non permesso in Milano. Also, man darf in Mailand nicht mehr im Freien rauchen. Auf der Straße.
Abgefahren.
Also man darf es noch unter mit Einschränkungen.
Mhm.
Man muss aber man darf es nicht mehr auf Spielplätzen, was ich eh gut finde.
Mhm.
Auf Friedhöfen darf man es nicht, an Haltestellen darf man es nicht.
Mhm.
Und in Parks und Sportanlagen darf man es nicht mehr.
Okay.
An allen anderen Locations, also irgendwie, keine Ahnung, auf offener Straße oder so schon noch.
Ja.
Aber du musst 10 Meter Abstand zum nächsten Menschen einhalten.
Damit ist
ganz schön
jede,
viel.
Wollte ich gerade sagen, damit ist jede Fußgängerzone auch tabu, weil da die Menschen
natürlich
enger sind. Ja.
Genau. Und es kann relativ teuer werden. Zwischen 40 und 240 Euro.
Das ist nicht wenig.
Was ich aber an der Meldung, weil mich tangiert die jetzt so eigentlich ja nicht besonders.
Erstens, weil du nicht rauchst und zweitens, weil du nicht in Mailand lebst.
Ja, also ich finde, genau, also ich finde jetzt sowieso, ich war das letzte Mal in Mailand da vor 2 Jahren und das ist ja eine wahnsinnig schöne Stadt, also mir hat die gut gefallen, die hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit München, oh Gott, jetzt werden manche schreien, weil das natürlich noch schöner ist als München, aber so vom Vibe her hat es mich so ein bisschen so erinnert,
okay.
Weil so eine große Stadt, aber mit viel alten.
Ja.
So, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Was ich aber lustig fand an der Meldung, deswegen habe ich sie auch überhaupt mitgebracht, weil jetzt kann man natürlich sagen, warum denn jetzt? ja, geht es um die Gesundheit. Ja, es geht zum einen um die Gesundheit,
ja,
denn zum Beispiel alleine in Rom sterben pro Jahr laut des italienischen Gesundheitsministeriums circa 90.000 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums. Aber das Zweite finde ich noch krasser, weil das konnte ich nicht glauben.
Ja.
Die Finanz- und Wirtschaftsmetropole Mailand mit mehr als 1,3 Millionen Einwohnern gehört in Italien zu den Städten mit schlechter Luftqualität. Nach offiziellen Angaben der Region Lombardei ist das Rauchen von Zigaretten dort ursächlich für 7% der Feinstaubemissionen. Jetzt frage ich dich, wie viel wurde denn da geraucht?
Wie viele Menschen rauchen denn in Mailand? Dass 7%
des Feinstaubs vom Rauchen kommen. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
Nein.
Vor allem der Dunst jetzt draußen, jetzt mal ganz ehrlich, klar, man riecht es vielleicht noch, wenn man daneben steht und so, aber das ist doch...
Also das finde ich, das müsste uns mal einer ein bisschen genauer erklären, nur so ein schnöder Satz reicht da ja nicht.
Ja, aber es ist leider, oder? Alles, was ich dir geben kann, weil mehr steht da beim ZDF auch nicht.
Ja.
Es stand aber auch in, ja gut, es war halt so ein Presseverteiler, weil bei der ARD stand auch nichts mehr. Aber ich kann das nicht glauben. 7% Feinstaub nur durchs Rauchen.
Nee, das finde ich irgendwie auch. Da müsste da ja jeder rauchen und zwar auch ständig, so ungefähr. Also,
ja, genau. Ich sehe dann so eine verrauchte Stadt vor mir, weißt du? Nur so verrauchte Nikotingesichter.
Echt?
Aber so war es ja auch nicht. Auch nicht, als ich da war. Im Gegenteil.
Nee, also
es ist ja eine sehr gepflegte Stadt. Es ist ja eine industrielle Stadt im Norden
Italiens.
Ich
finde auch, im Prinzip braucht es da auch gar keine Erklärung. Wenn die sich da entschließen, das so zu machen. Es kann ja jeder immer noch rauchen bei sich zu Hause oder so. Aber sie müssen da uns doch eigentlich auch gar keinen Grund geben. Das hört sich so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen an, weißt du?
Das ist ja auch zum Beispiel in anderen Städten in Italien schon seit längerem auch verboten.
Ja, und hier irgendwo in diesem tollen Artikel steht auch drin, dass auch andere europäische Staaten über ein Rauchverbot im Freien diskutieren. Also es ist noch nicht durchgesetzt und ich glaube, in Großbritannien soll das auch irgendwie, also das wird sicherlich nicht die letzte Stadt bleiben, wo das entschieden wird.
Glaube ich auch, und ich glaube, dass wahrscheinlich in 20 Jahren oder so, oder vielleicht
sogar früher. Da kostet eine Schachtel Zigaretten 87,90 Euro.
Ja, und man wird wahrscheinlich sagen, wie, ihr habt da noch geraucht?
Ja.
Weil
ja,
das ist doch genauso mit dem Rauchverbot in Innenräumen.
Ja.
Das ist ja noch gar nicht so lange her. Ich habe es letztens mal gegoogelt, das war erst 2011 in Bayern.
Da haben wir auch alle erstens gedacht, es geht gar nicht. Doch, es geht. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir damals in verrauchten Clubs waren, ist unvorstellbar.
Schlimm. Ja. Und vor allem, was ich auch lustig finde, dass sogar ja ganz viele Raucher mit dem Rauchverbot viel feiner waren, als man das gedacht hätte vorher.
Ja, ja.
Weil ja viele gesagt haben, oh, das ist wirklich ganz gut, dann gehe ich halt kurz raus, wenn ich will. Aber das ist schon eine höhere Lebensqualität so.
Ja.
Und ich glaube, es wird in den nächsten 30, 40 Jahren werden ganz viele
mehr
Sachen
in diese
passieren,
Richtung gehen,
wo wir sagen werden, hä, das ist überhaupt ging. Und ich weiß zum Beispiel auch, Neuseeland spielt ja schon lange mit dem Gedanken, Zigaretten nicht mehr zu verkaufen, dass quasi jüngere Leute gar nicht erst daran geführt werden.
Aber wie würde denn dann ein alteingesessener Raucher seine Zigaretten kriegen?
Das weiß ich jetzt so genau nicht. Ich habe da nur mal so eine Überschrift gelesen und habe mir eigentlich gedacht, so, eigentlich wäre es so am besten, es gäbe es einfach nicht, weil kein Mensch fängt mit dem Rauchen an und sagt, also anders gesagt, wenn du nicht Raucher bist, weißt du ja gar nicht,
was dir fehlt, so ungefähr.
Genau.
Ja, ja.
Da bist du ja so, verstehst du das ja gar nicht.
Ja, ja.
Und wenn man einfach alle Menschen auf der Welt oder zumindest in den westlichen Ländern, wo man halt so kommerzialisiert ist, gar nicht da erst ranführen würde, das wäre eigentlich am besten. Gut, die Frage ist, ob das dann wie so eine illegale Droge dann doch passieren würde.
Weil es ja auch immer noch die gibt, die es schon kennen und die es weitermachen wollen.
Ja, oder weil man irgendwie bad sein will und irgendwie, weißt du?
Und alles,
gut,
was verboten ist, hat nochmal. Nein, wir werden es nicht lösen, aber Milano geht halt mit einem Beispiel voran und sagt, so jetzt hier nicht mehr öffentlich. Ja, finde ich nicht schlecht.
Ja, und am Schluss sehe ich hier gerade noch eine Meldung, die du hier noch drauf gemacht hast. Es geht schon wieder was.
Ja. Wobei, das ist, glaube ich, für uns ganz gut. Aber auf der anderen Seite habe ich so gedacht, Mensch, der olle Strichcode geht, der Barcode.
Ja, und was kommt dann stattdessen?
QR-Codes. QR-Codes. Und das wäre für uns dann eben auch die Möglichkeit, wenn du durch die Supermarktregale, also im Supermarkt an den Lebensmitteln wird der Strichcode abgeschafft, der fiep, fiep, fiep immer so toll über die Kasse rüberzieht. QR-Codes sollen kommen, weil die dann auch eben mit dem Handy scannbar sind und wir dann dadurch Informationen kriegen können. Wenn du vor so einer ollen
Dose Mandarinen stehst und denkst, na, da kann ja nun nichts Gutes mehr drin sein, kannst du das mit dem Handy schnell scannen und kriegst dann noch so Infos. Also was da dann für Infos sind, das muss natürlich jetzt die Lebensmittelindustrie sich erstmal entwickeln, aber die Möglichkeit ist halt mit QR-Codes größer.
Aber da werden ein paar Leute sehr glücklich sein, weil das ist lustig, dass du das da drauf gesetzt hast. Das wäre eigentlich fast ein eigenes Thema für eine ganze Folge. Aber hast du das, gibt ja schon seit länger, mehreren Jahren diese Strichcode-Verschwörungstheorien.
Nein,
hast du das schon mal gesehen?
Nee.
Das ist irgendwie vor ein paar Wochen, also das gibt es schon anscheinend relativ lang. Es ist aber nochmal auf Facebook und Instagram nochmal so hochgeschwappt,
dass
weil
da
ein paar Leute das
Botschaften drunter drin sind.
Nein, viel schlimmer.
Was denn?
Es ist ungesunde Strahlung auf dein Lebensmittel.
Durch den Strichcode?
Ja.
Okay.
Und es gibt sogar in der Schweiz, es gibt ein Akkumulatorboard,
ja.
So nennt sich das, Hildegard Orgon, das Hildegard Orgon Akkumulatorboard. Ich habe es mir jetzt gerade nochmal schnell hergegoogelt, ja. Weil ich mich nicht erinnern konnte.
Ich wollte gerade sagen, diesen Begriff hast du nicht im Kopf gespeichert.
Nee, und das ist quasi wie so ein Tablett aus Holz mit so Fliesen drauf.
Und wie so ein Witchboard.
Ja, und so wie ich das verstanden habe, ist das eben so aufgeladen. Da musst du dann erstmal deine Einkäufe, dann entlädt sich das.
Damit das neutralisiert wird.
Ja.
Und das kommt nur durch den Strichcode, dass die überhaupt aufgeladen sind mit Schlechten.
Ja, genau. Und dann, wenn du das auf dieses Board tust, dann sind die alle wieder rein.
Okay.
Was aber sehr lustig ist, dass dieses, was heißt lustig, aber dass die Leute das selber nicht checken, das kostet, glaube ich, über 1000 Euro, dieses Board.
Ja, ja, ja. Mhm. Und vor allen Dingen jetzt, wenn dann der QR-Code kommt, dann musst du dir ein zweites Board anschaffen für nochmal 1000 Euro, was dann den QR-Code neutralisiert.
Ja, weil das ist ja nicht so aufgeladen für das QR-Code.
Nein, das muss dann neu. Da verdienen sie nochmal.
Hildegard Organakkumulator.
Ey, es gibt Menschen, die...
Man kann aber auch, wenn du es günstiger haben willst, sehe ich hier gerade noch in dem Artikel, in Esoterik-Shop gibt es auch Filzstifte spezielle. Da musst du nur den Code durchstreichen, dann ist es auch entladen.
Ich habe jetzt gedacht, wenn du das dann wegmalst, wie ich mein Passepartout, dann aber du musst es nur einmal durchstreichen und dann,
ja,
sag mal.
Aber es muss der spezielle Filzstift sein, der kostet 10 Euro.
Aber was ich mich jetzt gerade frage, und das ist, glaube ich, in diesem kurzen Videoartikel, den ich dir da geschickt hatte, glaube ich, wird es nicht erklärt, dass ja dann auch unsere Kassen, müssen die groß umgebaut werden. Dass
nein,
das können die,
glaube ich.
Meinst du, dass die eben jetzt Strichcodes und dann auch den QR-Code scannen können?
Glaube ich schon, weil das sind ja nur Scanner. Und
ja.
Ist nicht sogar auf der Payback-Karte auch schon QR-Code und so drauf? Aber ich glaube, das ist technisch kein großes Problem, ehrlich gesagt.
Ja, ja. Dass da nicht so viel Geld jetzt wieder umgebaut werden
nein,
muss.
Nein, das glaube ich nicht.
Ach, der
und weißt du, was auch noch lustig war? Ich habe dann auch noch gesehen von irgendeiner Biofirma, ich weiß jetzt nicht mehr, welche es war, Alverde ist ja die Kosmetik, irgendwie sowas ähnliches, Bio-Verde, irgend sowas. Die hatten totalen Shitstorm von diesen ganzen ESO-Freaks, weil die gesagt haben, ihr verkauft hier den Karottensaft, aber da ist ein Strichcode drauf, damit ist der ja kaputt. Und die haben aber, die waren ganz schlau, die haben dann über alle ihre Barcodes so einen gelben Strich einfach nur drüber gedruckt.
So wie durchgestrichen und damit war es neutralisiert.
Ja, damit war es neutralisiert. Es gibt so geile Sachen auf der Welt.
Das würde ich gerne auch benutzen, wenn irgendwas bei mir in meinem Leben nicht gut läuft oder mich irgendwas stört oder ich bei irgendetwas scheitere, einfach durchstreichen und alles ist neutralisiert und wieder gut. Das fände ich in
ganz
Ordnung.
Cool, gell? Aber ich frage mich, wie kann man sich selber das Leben so schwer machen und sich dann auch noch bei dem Strichcode Probleme aufheizen?
Ja, ja, als wenn wir nicht wirklich schon genug echte hätten.
Ja,
ja.
Aber gut, eben das Seine und das Organkumulatorboard oder wie es heißt, muss ja auch verkauft werden.
So. Das könnte für euch nächstes Jahr, schreibt es schon mal mit auf die Weihnachtsliste. Vielleicht findet sich jemand, dem ihr es kauft.
Ja, wenn man jetzt jeden Monat 90 Euro spart, dann hat man es ja auch am Jahresende.
So.
Wir sind auch am Ende.
Wir sind am Ende, Herr Becher. Ja, das war der erste Podcast im Jahre 2025.
Ja. In the year 25. If man is still alive.
Okay. Liebe Endlegers, hoffentlich liegt ihr nicht mehr in Sauer. Nee, wenn der rauskommt, ist ja schon Sonntag. Da ist ja schon alles durch.
Ja, und aber am 6. ist ja noch Feiertag.
Bei
das heißt,
euch.
Ihr müsst wahrscheinlich nicht arbeiten. Ach, bei euch nicht.
Euch. Bei uns ist am 6. Also jedes Jahr ist es
ja
so.
Ja, aber der 6. Januar hätte doch echt sein können.
Ich habe neulich nämlich schon überlegt, als du meinst, ja, am 7. muss ich wieder arbeiten. Ich habe gesagt, wieso, aber das ist doch der Dienstag. Wieso muss er denn erst am 7.? Wieso hat er denn Montag noch frei? Weil ihr blattgoldenen Bayern da euch noch einen Feiertag einsackt.
Heilig schlimm, drei schlimm, König, schlimm. Hallo.
Wir sind schon wieder fleißig.
Da kamen sie doch aus dem Morgenland.
Ja, ja, ja.
Ja, gut. Also okay. bis demnächst, ihr Lieben.
Macht es bitte ganz gut, feiert das neue Jahr, haltet in euren Vorsätzen fest und nicht zu viele Strichcodes in eure Nähe lassen, bitte.
Ne? Ja, immer oder auch einfach nichts vornehmen und einfach nur leben, ist auch gut.
Tschüss.